Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Zappenduster, wo immer ihr auch seid, grandios bei Nacht auch noch Volleyball zu spielen. Und dann ein Applaus, finde ich, ist es wert, wenn Inge tanzt. Finde ich schon einen sehr geilen Namen. Und was auch, also ihr habt ja unglaublich witzige Namen für dieses Volleyballturnier gehabt. Und also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Sehr cool. Ich habe euch heute Vormittag, wir haben das Thema mal angenommen, es soll viel um uns gehen und wie könnte es anders sein, ich habe euch etwas aus der Psychologie mitgebracht und ich habe euch etwas aus der Theologie mitgebracht. Fangen wir mal bei der Psychologie an, ich behaupte fast, das ist die einfachere Disziplin. Ihr habt in euren Teilnehmerheften so, vielleicht haben es manche dabei, da könnt ihr mal reinschauen, da habe ich euch das Johari-Fenster mitgebracht, eine anerkannte psychologische Methode von einem Joseph Luft und dem Harry Ibrahim, 1955 entwickelt. Hört sich total kompliziert an, aber ich habe einen kleinen Test mit euch vor. Das alle, genau. Muss in ungefähr so aussehen wie das, was ich euch auf dieser PowerPoint mitgebracht habe. Ja, heute Morgen, hört nicht beim Volleyball auf. Ich kitzel euch nochmal heraus. Und zwar, diese zwei Psychologen haben herausgefunden, dass es Dinge gibt, die ich über mich weiß, Dinge, die mir bekannt sind. Und dann gibt es Dinge, die mir unbekannt sind. Es gibt Dinge, die mir bekannt sind, Dinge, die mir über mich selbst unbekannt sind. Und dann gibt es Dinge, die anderen über mich bekannt sind. Und es gibt Dinge, die anderen über mich unbekannt sind. Und wir fangen mal oben links an, bei dem, wo ihr sagt, das ist anderen bekannt und es ist mir bekannt. Das ist die öffentliche Person, wenn man so will. Und da dürft ihr mal, wenn ihr einen Stift dabei habt, ihr könnt auch einfach nur mal für euch überlegen, was sind denn das für Dinge, von denen ich behaupten würde, das ist den anderen bekannt und es ist mir selbst auch bekannt. Also ich mache mal ein Beispiel. Euch ist bekannt, dass ich zwei kleine Kinder habe, das ist mir selbst auch bekannt. Euch ist bekannt, dass, über mich, was habe ich noch erzählt? Genau, dass ich total gerne Mountainbiken gehe, das ist euch bekannt über mich. Mir selbst ist es auch bekannt. Und wenn man meine Freunde fragen würde, würden die dann wahrscheinlich sagen, ach, die Jele, die, da muss ich aufpassen, was ich sage. Die hat immer irgendwelche komischen Ideen im Kopf. Oder ach, die Jele, die geht total gern zelten. Oder die Jele, die meint immer, sie müsste irgendwo in der Gegend rumreisen oder so. Ne? Das sind Dinge, die anderen bekannt sind über mich und die mir selbst auch bekannt sind. Und versucht mal ein paar Sachen für euch zu finden, von denen ihr sagt, das ist, genau, ich bin sportlich, ich bin vielleicht, kann gut andere motivieren oder ich bin vielleicht eine total gute Musikerin, einfach Dinge, die bekannt sind, anderen über euch und die ihr es auch selbst über euch wisst. Könnt ihr mal reinschreiben. Könnt auch gerne die Leute um euch fragen, ob es da Dinge gibt. Okay, und dann geht es weiter in diesem Johari-Fenster. Also ihr könnt das auch später in den Homegroups nochmal ein bisschen genauer nochmal ausfüllen. Es gibt Dinge, die tatsächlich mir selbst bekannt sind, aber den anderen unbekannt. Das ist das sogenannte, also man kann sagen, das sind so meine Geheimnisse. Vielleicht gibt es da auch was. Ich kann euch jetzt mal erzählen, also ich bin... Genau, seit kurzem kann ich nach dem Tatort nicht mehr schlafen, ich gebe es zu. Also wir haben immer so eine Tatort-Session gemacht, das ganze Wohnzimmer saß voll, immer 1000 Leute, also naja, 1000 nicht, aber ein paar Leute eingeladen, immer Sonntagabends Tatort bei uns, bei den Mailänders. Und seit so einem halben Jahr kann ich nicht mehr schlafen. Wir haben die Leute einfach nicht mehr eingeladen. Es ist so, das erzählt man ja jetzt auch nicht so groß, ne, dass man das jetzt irgendwie doof findet, wenn einer ermordet wird. Ich keine Ahnung, ich kann nicht mehr schlafen. So, es wäre jetzt mein Geheimnis, es ist jetzt nicht mehr mein Geheimnis, weil ihr es jetzt auch wisst. Aber es gibt Dinge, die wir wissen über uns, die andere nicht wissen. Ihr könnt auch da nochmal überlegen, ihr könnt das reinschreiben, wenn gerade niemand zuschaut, oder ihr könnt es für euch mal überlegen, gibt es Dinge in eurem Leben, von denen ihr sagt, das ist nur für mich, das ist mein Geheimnis. Kann mal kurz nochmal überlegen. Okay, ihr könnt auch später in den Homegroups nochmal. Und dann gibt es Dinge, und das ganz schnell, die mir selbst unbekannt sind und anderen bekannt. Vielleicht kennt ihr das, eine Freundin sagte neulich zu mir, also ich war nach einer Entscheidung ein bisschen unsicher, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, und dann kam sie zu mir und sagte, Jele, das ist doch immer so bei dir. Und dann habe ich geschluckt und habe gedacht, ja, sie könnte recht haben. Und die Clara ist eine gute Freundin, die wusste etwas über mich, was mir selbst unbekannt war bis dahin, nämlich, dass ich nach Entscheidungen immer so ein bisschen hader, ob das denn auch wirklich alles gut so war. Also es gibt tatsächlich Dinge in eurem Leben, von denen man sagen kann, das sind sogenannte blinde Flecken, da wissen Leute was über euch, was ihr selber noch nicht wisst. Und dann gibt es Dinge, die sind mir unbekannt, und es gibt Dinge, die sind anderen auch unbekannt. Also all das, was noch an Potenzialen in euch steckt. Also ich nenne es mal das große Unbekannte. So, ihr Lieben, jetzt dürft ihr eure Hefte auch wieder entweder zumachen oder einfach nochmal, genau, ihr könnt da nachher nochmal dran arbeiten. Finde ich eine total spannende Sache. Ich nehme das immer mal wieder her und schaue nochmal drüber und überlege mir, Mensch, was habe ich denn an Geheimnissen preisgegeben? Und was sind immer noch die Dinge, von denen ich überhaupt nicht weiß, dass sie in mir schlummern? Finde ich das unten rechts, das Feld, finde ich total spannend, dass es Dinge gibt, die ich nicht über mich weiß und die andere auch nicht über mich wissen. Es gibt einfach irgendwas in mir, das sich vielleicht noch irgendwann im Laufe der Zeit entwickeln darf. So, Jele, jetzt hast du uns etwas aus der Psychologie mitgebracht. Spannend, aber eigentlich geht es doch vor allem um dieses Fenster, mir bekannt und den anderen bekannt. Es geht doch vor allem um diese öffentliche Person, um das, dass du dich immer darstellen musst. Du musst dich doch immer von deiner Schokoladenseite zeigen. In jedem Vorstellungsgespräch, und das fängt ja schon, ich weiß nicht, schon in der 5. Klasse an, dass man das miteinander übt, musst du zeigen, was alles in dir steckt. Deine Stärken präsentieren, möglichst gut aussehen und dann so rausballern, was du noch zu geben hast. Und wenn du dann noch gefragt wirst, und was sind deine Schwächen, musst du möglichst versuchen, die Schwächen herauszunehmen und die noch zu positiv zu formulieren. Wir sind doch unser ganzes Leben dabei, uns von der Schokoladenseite zu zeigen. Das, was wir besonders gut können, dort, wo wir besonders gut ankommen und wo wir sagen, ja, das ist gut. Und manchmal kommt es mir so vor, wie wenn wir, vergebt mir den Vergleich, aber wie wenn wir auf einem großen Laufsteg sind, Germany's Next Topmodel lässt grüßen, und uns eigentlich dauernd möglichst gut präsentieren. Möglichst gutes Aussehen, möglichst gute Leistung in der Schule oder im Sportverein. Und wir dauernd von einer Jury, die da irgendwo ist, wer auch immer in dieser Jury sitzt in eurem Leben, bewerten lassen müssen. Da geht es um diese, ist nicht mehr da das Bild, da geht es um diese öffentliche Person. Um das, wo ihr euch besonders gut zeigen müsst. Das andere interessiert da gar nicht. Und mir kommt es vor wie eine schiere Situation. Wo hast du so eine schiere Situation? Ist es vielleicht im Studium oder in der Schule?
Jetzt, wo wieder die Zeugnisse anstehen, wo eigentlich nur das zählt, was auf diesem weißen Blatt Papier steht. Ich war öfter mal versetzungsgefährdet in der 5. und 6. Klasse, ist ganz schön scheiße. Wenn eigentlich nur das zählt, was dort ist und du sagst, ich komme im Studium, ich komme kaum hinterher, ich muss schon wieder eine Prüfung schieben, ich muss nochmal eine Pause einlegen oder ich muss vielleicht nochmal eine Klasse wiederholen oder der Mathelehrer hat es immer noch nicht verstanden, was ich schon lange kann. Was ist deine schiere Situation? Vielleicht ist deine schiere Situation aber auch deine Familie. Und du musst immer versuchen, irgendwie die Bälle beieinander zu halten und versuchen, das Pulver nicht gar zu hoch kochen zu lassen, dich neutral zu verhalten. Weil wenn du was sagst, dann flippt dein Vater wieder aus. Oder ist deine schiere Situation vielleicht dein Freundeskreis, wo immer mal wieder abgecheckt wird, welche Musik du hörst, welche Klamotten du gerade anhast und wie du dich so gibst. Passt oder passt nicht? Ein guter Freund, inzwischen ist es ein guter Freund von mir, der hatte, ich war in der 9. Klasse, und der hatte so eine Scheibe und da war so eine Skala drauf und so ein Pfeil, den er bewegen konnte und der hat immer so die Ladies abgescannt und dann konnte der auf einer Skala sagen, ob die jetzt bei 10 liegen oder bei 1 liegen und hat dann immer so auf den Pfeil, ne, das hat er sich einen Spaß draus gemacht mit seinen Kumpels. Ich habe das irgendwann mitgekriegt und ihn dermaßen zur Sau gemacht. Aber das ist doch das, was wirklich passiert im Freundeskreis. Cool oder eben nicht so cool? Schiere Situation. Oder ist deine schiere Situation vielleicht das, dass du sagst, ich versuche alles in dieser Beziehung zu leben und zu geben, aber ich weiß nicht, ob mein Freund bei mir bleibt. Ich weiß nicht, ob mich morgen meine Freundin noch cool genug findet oder ob sie Schluss macht. Und du zeigst dich von der Schokoladenseite und versuchst alles zu geben und deine Stärken auszuspielen, aber so ein bisschen wackelig ist die ganze Sache hier mal doch. Und mal ganz ehrlich, solche übertragenen Laufstegsituationen kennen wir doch alle, oder? Dass wir uns zeigen müssen und präsentieren müssen, das kennen wir doch. Und da geht es genau um diese öffentliche Person, um dieses, wer bin ich, was kann ich und was habe ich zu bieten. Und auch andersrum finde ich, also ich erkenne mich schon auch, dass ich so in dieser Jury sitze und ähnlich wie mein Kumpel damals bewerte, na, wie macht sie das da vorne und wie sieht der so aus, na, was hat denn der so heimgebracht an Noten. Wir sitzen doch auch immer in der Schere-Situation, in der Schere. Es ist doch nicht so, dass wir nur auf Laufsteg sind, sondern immer auch Schere. Das ist ja schön. Das war der Ausflug in die Psychologie. Hey Gott, was hast du eigentlich dazu zu sagen? Was denkst du eigentlich über mein Leben? Du sitzt doch irgendwie auch in der Schere. Was denkst du denn über mich? Gott, sag mal, verteilst du Fotos? Sagst du hip oder hop? Wie ist es denn bei dir, Gott? Okay, drehen wir die Uhr mal ein paar tausend Jahre zurück. Ich nenne es das erste Casting der Welt. Der alte König hat ausgedient. Er ist hartherzig und verwirrt. Und das ganze Volk und Gott selbst sucht nach einem neuen König. Ich wage einen Blick in die Technik. So, jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen besser, genau. Der alte König hat ausgedient, er ist hartherzig und er ist auch verwirrt geworden. Und das ganze Volk, Gott selbst, sucht einen neuen König. Und Gott schickt einen Mann, einen Prophet Samuel und sagt, salbe einen neuen König. Samuel gehorcht. Er nimmt Öl mit, das war so das Zeichen für, der Geist Gottes liegt auf mir, dieser Duft, der ausging von diesem Öl, das war ein wohlriechendes Öl, und das man über einem König ausgegossen hat, dieser Duft stand für den Geist Gottes. Er geht also los und Gott schickt ihn zu Isai, ein sehr bekannter Mann, im damaligen Israel, der sehr viel, also der hatte 8 Söhne, und er sagt: Isai, pass auf, ich will mit dir das Opferfest feiern. Der hat ihm überhaupt nicht erzählt, dass es eigentlich um die Salbung von einem König geht, sondern Opferfest, alles klar. Isai ruft seine 7 Söhne zusammen, der letzte, der war noch auf dem Feld, und er ruft diese 7 Söhne zusammen und sagt: Pass auf, Samuel, dieser bekannte Prophet, der will mit uns das Opferfest feiern. Alles klar, Jungs reihen sich auf, immer der Größe und dem Alter nach geordnet. Und sie feiern und sie reinigen sich erstmal, diese Söhne und auch Isai und auch Samuel, weil zu dem Opferfest musste man gereinigt kommen. Es gab bestimmte, oder es gibt bis heute im Judentum diese bestimmten Reinigungsrituale. Es hatte nach bestimmten Handlungen da zu vollziehen. Und die Söhne standen dann also frisch gebügelt, geschniegelt und gewaschen und wie auch immer rasiert oder wer, keine Ahnung, gab es da schon mal Rasierer? Ich weiß es nicht. Die standen da vorne und Samuel sagt: Ja, ich wollte schon mit euch das Opferfest feiern, habe aber auch noch was anderes. Ich möchte einen von euch zum König salben. Oh, das ist nicht schlecht, ne? Und Samuel geht zum Ersten, zu Eliab. Stellt sich vor ihn und sagt, Gott sagt: Sorry Samuel, Eliab ist es nicht. Eliab, sorry, kein Foto für dich. Und er geht weiter zu Abinadab. Und Gott sagt: Sorry Samuel, Abinadab ist es nicht. Abinadab, du bist bestimmt ein toller Kerl, aber du wirst leider nicht Israels Next Top King. Und er geht weiter zu Shammah. Und sagt, Gott sagt: Shammah, toller Mann, aber du bist nicht der nächste König. Und Samuel geht zu den nächsten 4 und jedes Mal sagt Gott: der ist es nicht. Und Samuel sagt: Hallo Gott, du hast mich hierher geschickt, dass ich den neuen König salben soll. Hier sind diese wunderbaren 7 Männer und keiner davon soll sein? Was soll denn das, Gott? Und Gott gibt eine Antwort. Lest es nach. Lest die Bibel, Leute. Das ist so wichtig. Ich kann euch alles heute erzählen. Lest es selber nochmal nach. 1. Samuel 16. Gott sagt einen Satz, der durch Mark und Bein geht. Er sagt: Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Isai, du hattest doch gesagt, du hast noch einen Sohn. Isai sagt: Ja, der ist draußen auf dem Feld, ziemlich dreckig, das ist der Kleinste. Ja, lass ihn holen. Isai lässt seinen jüngsten Sohn kommen, der kommt da vom Feld gerannt, der hat sich nicht gereinigt, wusste überhaupt nicht, dass Opferfest ist, der kam direkt vom Feld, stellt sich hin und Gott sagt: Samuel, der ist es. Ist der mal gewaschen? Und Gott sagt: Diesen Menschen, diesen Kleinen, der Jüngste, den sollst du salben. Das wird Israels Next Top King, David, von dem bis heute alle Juden sprechen, der König, der israelische König, von dem alle bis heute sprechen. Gott hat sich David ausgesucht. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht. Das erste Casting der Welt, glaube ich. Was hat uns diese Geschichte zu sagen? Ich glaube, 3 Dinge, die wir mitnehmen können. Erstens, Gott dreht alle Maßstäbe um. Wo wir vielleicht sagen würden, es zählt, wie gut du aussiehst, es zählt, was du leistest, es zählt, ob du in der Geschwisterrangfolge, so war das damals, der Älteste oder der Jüngste bist, sagt Gott: Haha, ich drehe die Dinge um. Bei mir zählt nicht, was du zu leisten und zu bieten hast, sondern ich gehe eine Schippe tiefer. Bei mir zählst du. Gott dreht es komplett um. Und da, wo diese Männer standen, diese 7 stattlichen, frisch geschniegelten Männer, sagt Gott: Nee, diesen kleinen Typen da hinten, der sich nicht mal waschen konnte, den will ich als König haben. Zweitens, bei Gott sind keine Vorbedingungen nötig. Es war Bedingung und es steht in der Bibel. Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Es war Bedingung zu diesem Opferfest, sich nach diesem Ritual zu reinigen. Und die Männer haben das getan. Die hatten alles mitgebracht, was man auch in Gottes und in den gesetzlichen Augen zu mitzubringen hatte. Das waren stattliche Männer, haben irgendwie ein ehrbares Leben geführt und. Und dieser David, der kam da vom Feld gerannt. Und Gott sagt, genau der da einfach hergerannt kommt. Bei Gott ist keine Vorbedingung nötig. Das sagt sich so leicht, ne? Das ist irgend so ein netter, frommer Spruch. Ich kenne das bei mir aus der Jugendkirche. Wir machen ganz viel mit Schulklassen und mit einfach Gruppen, die da so kommen. Und immer wieder werde ich gefragt, ich bin nicht so christlich, kann ich trotzdem kommen? Und ich sage, genau du, genau um dich geht's. Bei Gott sind keine Vorbedingungen nötig. Und das Dritte ist, Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Lohnt sich, diesen Vers auswendig zu lernen? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Jetzt könnte man ja, und das machen wir Frauen ja gerne, sagen, ja, das Herz, ach, wunderbar, der Sitz der Gefühle. Dann würde der Vers gehen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Mensch sieht alles Äußerliche und Gott sieht meine Gefühle. Also, follow your heart oder wie auch immer man diese Botschaft betiteln würde. Aber das meint es nicht ganz. Es ist schon auch Sitz der Gefühle. Aber wenn das Alte Testament von Herz spricht, dann meint es unser tiefstes Wesen, unsere Bestimmung, das, wofür unser Herz schlägt und unsere Berufung, unser tiefstes Wesen. Dann heißt der Vers, und es verändert die Sache, Gott sieht die Bestimmung unseres Wesens. Und noch einmal wage ich mit euch einen Blick ins Hebräische. Sehen, wenn da steht, Gott sieht aber das Herz an. Sehen meint im Hebräischen immer erkennen, kennen, zutiefst durchdringen. Und dieser Vers, der hat auch mir in meinem Leben deshalb eine unfassbare tiefe Bedeutung. Der Mensch sieht diese Äußerlichkeiten. Der Mensch bleibt an dieser öffentlichen Person hängen. Er gibt ab und zu mal einen Geheimnispreis, ne, was wir vorher hatten, diese psychologische Dings da, diese Tabelle. Aber Gott kennt, durchdringt die Bestimmung unseres Wesens. Und das ist die Botschaft. Gott kennt die Bestimmung unseres Wesens. Könnte man mal wieder sagen, ach, hat sie wieder eine alte Geschichte mitgebracht, es ist hier ins Alte Testament gesprungen. Was hat denn diese alte Geschichte, vielleicht habe ich sie schon 100 Mal gehört, die Erwählung Davids, was hat denn die bitte mit meinem Leben zu tun? Leute, tun wir doch nicht so, wie wenn uns diese alten Geschichten nichts mehr zu sagen hätten. Es geht in unserem Leben doch immer um dieses Glanz- und Gloria-Fenster, um diese Laufstegsituation, wo du dich präsentieren musst, wo du dich zeigen musst, wo du sagen musst, was du kannst, wer du bist und was du hast. Um die geht es doch immer. Und wenn ich dann diese 3 Punkte nochmal aufzähle, dann wird es richtig brisant. Wenn Gott die Maßstäbe umdreht, wenn Gott die Dinge umkehrt, dann hat es doch was mit meinem Leben zu tun. Dann zählt doch nimmer nur noch das, was ich zu bieten habe und was ich nach außen hin zeige, sondern dann meint Gott zutiefst mich. Und dann meint er doch ganz zutiefst dich. Dann ist gerade mal scheißegal, wie die anderen dastehen. Da geht es mal nur um dich. Und diese Botschaft, die lässt aufrecht gehen, die verändert etwas in deinem Alltag. Wenn du diese Sache glaubst, wenn du diesem Gott glaubst, der sagt, ich meine dich, wird es deinen Alltag verändern. Du kannst zum König, zur Königin werden, wie David damals.
Und wenn es wahr ist, dass Gott keine Ansprüche kommt, dass es okay ist für ihn, dass da einer vom Feld hergelaufen kommt, obwohl er ein paar hundert Jahre vorher gesagt hat, so müsst ihr euch waschen und so müsst ihr handeln, und sagt, nee, ich, keine Ansprüche, keine Vorbedingung nötig, dann ist doch gerade mal scheißegal, ob du im Konfi-Unterricht warst, ob du regelmäßig in Gottesdienst gehst und ob du das im Jugendkreis so cool findest. Bei Gott zählst du. Keine Vorbedingung, nichts, was du mitbringen musst, nichts. Wir Christen sind so gut dabei, irgendwelche Hürden immer aufzubauen. Es zählt nichts. Einfach kommen. Und kann passieren, dass du zum König wirst, im übertragenen Sinne gesprochen. Dass Gott sagt, ja, mit dir habe ich Großartiges vor. Und wenn das Dritte stimmt, Leute, dass Gott zutiefst die Bestimmung meines Wesens kennt, dann verändert das alles. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, diese Botschaft sei vor allem für, es wird mir oft gesagt, ne, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und dann auch sage, ich arbeite in der Kirche, dann sagen die mir, ja, das ist ganz wichtig, eure Botschaft ist so wichtig, gerade für die Benachteiligten und für die Schwachen und für die, die sich nicht so richtig wohlfühlen im Leben, sage ich, ja, das stimmt. Und es stimmt. Ich glaube, dass Gott diese Menschen und uns Menschen, die wir gebrochen sind, zutiefst liebt und besonders im Blick hat. Aber dann stimmt eben auch das andere, dass Gott sagt, hey, aus dir will ich einen König machen. Ich kenne die Bestimmung deines Wesens, ich kenne deine Berufung. Ich habe diese große Unbekannte in dich hineingelegt, die es gilt zu entdecken. Die kenne ich. Ich kenne alle Fenster in dir. Ich kenne dich durch und durch und ich will gern, dass du Großartiges tust. Ich möchte gern, dass du geile Musik machst. Ich möchte gern, dass du dich richtig rausputzt. Ich möchte, dass du richtig gut aussiehst. Ich möchte gerne, dass das, was du kannst und wenn es Mathe ist, dass das richtig gut ist. Ich möchte, dass du die Bestimmung deines Wesens lebst. Dass wir uns selbst auf die Schliche kommen und dass wir unsere Träume und all das, was Gott in uns hineingelegt hat, leben. Und es fängt ganz oft, komischerweise fängt es mit einem Bruch an. Erstmal mit dem, dass wir erstmal darüber nachdenken müssen, wer bin ich eigentlich? Und dass wir dann befreit werden zu dem, dass Gott sagt, und jetzt, wer zur Königin, wer zum König? Wenn diese alte Geschichte diese Botschaft zu sagen hat, dann gilt sie tatsächlich noch heute. Dann ist es heute und jetzt wahr und es verändert mich. Und es verändert euch. Euren Alltag, der ab Montag wieder losgeht und das, was heute Nachmittag und heute hier noch passieren wird. Damals in meiner theologischen Ausbildung haben wir, das habt ihr vielleicht schon gemacht, das macht man öfter mal in Schullandheim, ich rate inzwischen allen davon ab, aber wir haben das damals gemacht. Es gab einen Zettel für jeden, so ein Briefkastenspiel und man durfte immer für den anderen irgendwelche Komplimente draufschreiben. Ne? Also dann stand da ein Zettel für Jele Mailänder und dann haben meine Kollegen und Kolleginnen durften da was Nettes für mich draufschreiben und die lagen so im Kreis und ich habe bei allen was ganz Nettes draufgeschrieben und ich war unglaublich, befreundet mit den meisten. Ich habe bis heute tiefe Freundschaft mit meinen Kommilitonen von damals. Ich hatte viele gute Worte für diese Leute und ich habe auch gesehen, die Zettel waren alle voll, weil wir so viel Gutes übereinander sagen konnten und ich habe gedacht, ja, wenn ich heute Abend meinen Zettel aufmache, dann, es geht runter wie Öl. Komplimente ohne Ende, was die anderen alles Nettes zu mir zu sagen haben und ich habe mich sehr gefreut darauf und diese 23 Zettel lagen da und am Abend, es wurde dann ein Briefumschlag gesteckt, dürfte also jeder seinen Brief oder seine gute Eigenschaften-Sammlung nach Hause nehmen. Und ich habe mich auf mein Bett gesetzt und habe mich schon richtig gefreut. Eine Kerze angezündet, weiß ich noch, habe ich eine Kerze angezündet, mein Tagebuch rausgeholt und gedacht, ja, das werfe ich jetzt direkt in mein Tagebuch und mache dieses Ding auf. Und er war leer. Da stand ein Satz drauf und das war's. Und der Satz war nicht mal besonders ansprechend. Und ich wusste ja, was bei den allen anderen draufsteht. Und es hat mich tief, tief getroffen. Ich dachte, habe ich mich so getäuscht? Mögen die mich doch nicht? Und mir ist es genauso gegangen,
wie der Lady, die hier vorher vor dem Spiegel stand und die sich so fertig hat machen lassen vor dem Spiegelbild. Ich gedacht habe, hä? Wer bin ich denn dann eigentlich wirklich? Und es war damals was, wo mir diese drei Botschaften, so genau hatte ich sie für mich noch nicht formuliert, aber das war, ich war so auf dem Weg dorthin, die mir da Halt gegeben haben und gedacht habe, nee, Jele, glaub an die Wahrheit. Gott dreht die Dinge um. Du zählst. Bei Gott ist keine Vorbedingung nötig. Du kannst kommen, wie du bist, mit aller Fehlerhaftigkeit, mit allem, was du noch nicht kannst und was du wahrscheinlich noch lernen musst. Und Gott kennt die Bestimmung meines Wesens. Gott hat mich berufen. Gott hat Träume in mich hineingelegt und die will er mit mir leben. Es hat mir damals geholfen und es gibt, ganz ehrlich, es gibt immer noch und immer wieder, es hört nicht auf, immer wieder diese Situationen, wo ich denke, hä, wer bin ich eigentlich? Und alle psychologischen Tests dieser Welt helfen mir vielleicht so ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen, aber ich habe es doch noch lange nicht durchdrungen. Und dann klammere ich mich daran und sage, nee Gott, du hast was anderes vor. Du teilst die Dinge um, keine Vorbedingung und du kennst mich durch und durch. Das verändert mein Leben, das lässt mich aufrecht gehen. Das lässt mich im Alltag an dieser Wahrheit festhalten. Das gibt mir Kraft. Gott sagt, du bist großartig. Du bist einfach nur großartig. Der blinde Fleck, den du nicht mal über dich kennst, wo du nicht mal weißt. Das große Unbekannte, von dem du keine Ahnung hast, was da noch in dir schlummert. Das, was die anderen schon lange über dich wissen. Und auch die Geheimnisse, die du hast. Aber auch das, was du zeigen darfst, ist großartig. Das ist die Botschaft. Ich sehe dich, ich sehe dein Herz. Ich sehe dein Herz. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Dinge umkehrst. Danke, dass ich zähle, dass du mich siehst. Danke, dass du jeden hier siehst. Danke, dass du uns entgegenkommst und dass du uns aussuchst. Danke, dass wir keine Vorbedingung, nichts mitbringen müssen. Danke, Vater, dass du die Berufung, meine Berufung, unsere Berufung, unsere Träume und ja, all die Gaben in uns hineingelegt hast. Hilf uns, die zu entwickeln und kitzel du das selbst heraus. Veränder uns. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass wir uns selbst annehmen dürfen. Amen.